Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Telemedizin, das klingt ein bisschen nach Telefax, also ziemlich angestaubt und nicht gerade nach dem neuesten Trend. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Videosprechstunden beispielsweise sollen helfen, Wege und Wartezeiten für Patientinnen und Patienten zu verringern, Krankheiten früher zu erkennen, unnötige Krankenhausaufenthalte zu verringern und dadurch den Druck auf die sozialen Sicherungssysteme zu dämpfen. Außerdem sollen sie dazu beitragen, den Fachkräftemangel in ländlichen Gebieten zu mildern und für eine effiziente und hochwertige medizinische Versorgung zu sorgen. In der Corona-Pandemie waren Telefon- und Videosprechstunden mit Ärzten sehr weit verbreitet. Aber im Gegensatz zum Homeoffice, das heute für viele Menschen zum Alltag gehört, haben sich Telekonsultationen trotz ihrer großen Potenziale noch nicht so wirklich etablieren können. Woran liegt das eigentlich? Welche Herausforderungen gibt es auf Seiten der Leistungserbringer? Wie kann die Telemedizin attraktiver werden? Und welche Folgen hat das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung? Diese Fragen wollen wir heute in der neuen Folge von Law aufs Ohr auf den Grund gehen. Rede und Antwort stehen wir glücklicherweise unsere Expertin Katharina Heberle aus unserem Düsseldorfer Büro und Kathleen Munstermann-Senf aus Hamburg. Liebe Katharina, liebe Kathleen, ganz herzlich willkommen am Mikrofon.
Vielen Dank, hallo.
Hi Martin.
Sehr schön. Wie immer wollen wir mit einer kleinen persönlichen Vorstellung starten. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, ist Katharina seit 2023 bei Telewissing, Kathleen bereits seit 2016 und ihr beiden seid Expertin im regulatorischen Gesundheitsrecht. Ist das richtig?
Genau richtig. Wie du auch schon ganz richtig sagst, sind wir im regulatorischen Gesundheitsrecht. Das bedeutet, wir kümmern uns um die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass medizinische Einrichtungen und Leistungserbringer sicher und legal arbeiten können. Zum Beispiel auch im Umgang mit digitalen Angeboten wie mit der Telemedizin. Es geht bei unserer Tätigkeit deshalb vor allem um Zulassungen, um Organisationen und um Verträge im Gesundheitswesen.
Genau, und um klassisch juristisch die Negativabgrenzung einmal vorzunehmen, wir machen also alles außer Arzthaftung, Behandlungsfehler, ja, solche Geschichten. Wir gucken also immer, alles, was Spaß macht, ist das erlaubt oder ist das schon verboten? Und wenn es verboten ist, wie kriegen wir es hin, dass es legal ist?
Super, vielen Dank. Das klingt nach einem weiten Feld. Weiter machen wollen wir mit einer kleinen Runde entweder oder, so zum richtig warm werden und natürlich, um euch auch noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Ich würde vorschlagen, Katharina, vielleicht fängst du mal an und danach Kathleen. Los geht's. Kaffee oder Tee? Was sind eure Favoriten?
Das ist ein einfacher Start. Kaffee.
Kaffee, ganz klar.
Ach, sehr gut. Ich glaube, da sind wir alle drei auf der gleichen Seite. Zweite Frage, Stadt oder Land?
Stadt.
Stadt zum Leben, Land für den Urlaub.
Sehr schön, genau. Seid ihr eher Frühaufsteher oder eher Nachteulen?
Eher Frühaufsteher.
Früh raus, spät ins Bett.
Podcast oder Zeitung, wo und wie informiert ihr euch?
Auch beides, die Mischung macht's.
Podcast.
Das ist die Antwort, die ich hören möchte. Sehr gut. Alles klar. Ganz vielen Dank für die Runde, das hat Spaß gemacht. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, der Telemedizin. Wie immer wollen wir erstmal für die Leute, die sich damit vielleicht noch nicht so viel befasst haben, erstmal die Hintergründe erklären. Vielleicht zum Einstieg, was genau versteht man denn eigentlich unter Telemedizin und gibt es da vielleicht unterschiedliche Formen oder Kategorien?
Ja, also im Grunde ist Telemedizin ein Sammelbegriff für medizinische Leistungen, die mithilfe digitaler Technologien erbracht werden. Es geht also darum, dass nicht mehr zwingend Arzt und Patient im selben Raum sein müssen, um eine Untersuchung, eine Beratung oder eine Behandlung durchzuführen. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, lässt sich das Ganze tatsächlich grob in vier Kategorien einordnen. Es gibt einerseits synchrone Telemedizin. Das ist wahrscheinlich das, was man sich am ehesten direkt darunter vorstellt. Dabei findet die Kommunikation in Echtzeit statt, wie bei einer klassischen Videosprechstunde. Also Arzt und Patient sehen und sprechen direkt miteinander, nur eben digital und nicht mehr im Praxiszimmer. Dagegen abgegrenzt gibt es die asynchrone Telemedizin. Diese Form der Telemedizin läuft zeitversetzt ab. Ein Beispiel wäre, wenn ein Patient zum Beispiel online einen Fragebogen ausfüllt oder Daten hochlädt, zum Beispiel Blutdruck oder Blutzuckerwerte, und der Arzt diese Daten später auswertet und daraufhin eine Empfehlung abgibt. Daneben gibt es noch die Kategorie des Telemonitorings. Dabei werden Gesundheitswerte des Patienten, also zum Beispiel auch Herzschlag oder wieder Blutdruck, fortlaufend über technische Geräte erfasst und an Ärzte übermittelt. Und diese können dann rechtzeitig eingreifen, wenn irgendwelche Auffälligkeiten auftreten. Und als vierte Gruppe gibt es noch den telemedizinischen Fachaustausch. Telemedizin findet nämlich nicht nur zwischen Arzt und Patient statt, sondern auch beispielsweise zwischen Ärzten oder Krankenhäusern untereinander. Da wäre ein Beispiel, dass ein Arzt online mit einem Spezialisten einen schwierigen Fall bespricht oder Röntgenbilder von einem Experten an einem anderen Ort beurteilen lässt. Diese gezeigten Kategorien sind dabei nicht abschließend. Sie erfassen nicht jede denkbare Einsatzmöglichkeit von Telemedizin. Aber es wird schon deutlich, dass Telemedizin nicht auf die sprechende Medizin in der typischen Videosprechstunde begrenzt ist, sondern dass sie von der einfachen Beratung bis zur kontinuierlichen medizinischen Begleitung über digitale Wege reicht.
Ah ja, sehr spannend. Okay, das war mir so auch noch nicht klar. Du hast ja schon so ein paar Anwendungsbeispiele genannt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erweitern. Wofür wird denn Telemedizin aktuell genutzt und wofür vielleicht noch nicht, wo es eigentlich denkbar wäre?
Da stecke ich gerne mal ein. Katja hat ja gerade einen schönen Überblick über das gegeben, was erstmal technisch so möglich ist. Und wenn wir mal den Blick speziell auf Deutschland richten, da wird Telemedizin in einer wachsenden Bandbreite in verschiedenen Anwendungsfeldern genutzt, aber eben längst nicht überall und auch nicht überall in den Feldern, die Kati gerade beschrieben hat. Eine relativ starke Wiederbelebung erfahren wir gerade bei der schönen Videosprechstunde. Wir kennen sie aus Corona. Und sie kann bei eher einfachen Erkrankungen eingesetzt werden, bei Befundbesprechungen oder wenn es mal ein Folgerezept bestimmter Art bedarf. Aber auch zum Beispiel in der digitalen Psychotherapie. Und was auch relativ stark verbreitet ist, ist das Telemonitoring von chronisch Kranken. Das kennt man aus den Bereichen Herzinsuffizienz und vor allem Diabetes. Da funktioniert es wirklich schon gut und wird auch zunehmend in Anspruch genommen und eingesetzt. Darüber hinaus gibt es noch das sogenannte Telekonsil, was in Deutschland auch inzwischen ganz gut etabliert ist. Da besprechen sich eben ärztliche Kollegen zur Beurteilung von Befunden.
Genau. Und
vielleicht auch nicht so eingesetzt, Kathi?
Um da vielleicht auch nochmal die Negativabgrenzung reinzubringen. Trotz dieser steigenden Bedeutung von Telemedizin, die du ja gerade aufgeführt hast, gibt es auch Anwendungsbereiche, in denen digitale Lösungen weniger etabliert sind oder eben auch bewusst Einschränkungen bestehen. So spielt zum Beispiel Telemedizin bei akuten Notfällen oder in Situationen, die eine direkte körperliche Untersuchung erfordern, kaum eine Rolle. Dabei bleibt einfach der persönliche Kontakt unerlässlich. Gleiches gilt für komplexe Diagnosen oder invasive Therapien oder auch natürlich die Durchführung von operativen Eingriffen, die jedenfalls alle nicht allein telemedizinisch abgebildet werden können. Daneben gibt es aber auch gesetzliche Vorgaben, die den Einsatz digitaler Behandlungen beschränken. Zum Beispiel dürfen in der gesetzlichen Krankenversicherung über Telemedizin weder Betäubungsmittel noch suchtgefährdende Medikamente für unbekannte Patientinnen und Patienten verschrieben werden. Zusammengefasst lässt sich deshalb sagen, dass Telemedizin überall dort außen vor bleibt, wo die Qualität der Versorgung, die Notwendigkeit direkter ärztlicher Untersuchungen oder aber auch regulatorische Vorgaben diese Behandlungsform ausschließen. Deshalb kann man sagen, die Telemedizin ergänzt die klassische Medizin, sie ersetzt sie aber keineswegs vollständig.
Ich habe bei der Vorbereitung so eine ganz spannende Zahl gelesen, nämlich dass nur 8% der Allgemeinmediziner so Telekonsultationen auch tatsächlich abrechnen. Welche Gründe seht ihr dann für das relativ geringe Angebot?
Viele. Da möchte ich erstmal eine kleine Zeitreise mit euch machen ins Jahr 2018. Da habe ich mit einer Kollegin eine Fortbildung bei Fachinternisten gemacht zum Thema Videosprechstunde. Und zu Beginn meines Vortrags habe ich die anwesenden Ärzte, also es waren nur Ärzte und Ärztinnen, gefragt, wer denn schon mal eine Videosprechstunde selbst als Arzt durchgeführt hat. Und ihr dürft raten, wie viele das waren im gesamten Raum. Einer. Und das war auch noch der Mitinitiator dieser Veranstaltung, der also das Thema Videosprechstunde ein bisschen nach oben spülen wollte. Die Videosprechstunde gab es seit 2017 in abrechenbarer Form sozusagen, aber die Rahmenbedingungen waren eben immer ziemlich schwierig und haben es den Praxen nicht gerade leicht gemacht. Es gab befristete Anschubfinanzierungen, die jetzt auch nicht fürstlich ausgefallen sind. Dann kam Corona, da war wieder praktisch alles erlaubt. Auch Neupatienten konnten per Video behandelt werden und viele Beschränkungen wurden aufgehoben. Dadurch stieg die Nutzung und dann ging es wieder zurück. Man drehte diese Lockerungen zurück nach der Pandemie und so galt beispielsweise ab 2022 eine 30%-Grenze. Ja, man durfte nur noch 30% seiner Fälle per Videosprechstunde erbringen. Man musste das extra kennzeichnen und bekam dafür auch noch einen Abschlag. Selbstverständlich animiert das nicht unbedingt Ärzte, diese Leistung zu erbringen, wenn man für dieselbe Leistung weniger Geld bekommt. Ja? Dazu kamen strenge technische Vorgaben und so wurden zum Beispiel nur zertifizierte Anbieter zugelassen für Videosprechstunden. Die Kosten lagen bei den Praxen und der Technikzuschlag, den es gab, der wurde Schritt für Schritt reduziert, sodass die Ausgaben, die die Praxis hat, kaum noch gedeckt werden konnten. Seit diesem Jahr ist es erfreulicherweise so, dass diese Obergrenzen wieder gefallen sind, aber die Vergütungsregelungen sind weiterhin komplex und das erklärt, denke ich, ganz gut, warum sich die Videosprechstunde trotz aller Vorteile noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Und jetzt sind wir ja wieder in der Neuzeit angekommen, seit 2018. Ein Aspekt, den man sicherlich auch hinzufügen muss, sorry für den kleinen Monolog, das ist das Werberecht für Ärzte. Wer für telemedizinische Leistungen wirbt, steht erstmal auf rechtlich dünnem Eis. Und da gibt es das schöne Heilmittelwerbegesetz. Das verbietet grundsätzlich erstmal irreführende und anpreisende Werbung für medizinische Behandlung. Soweit so verständlich. Es enthält aber auch eine spezielle Regelung und Einschränkung für Fernbehandlung. Das ist der schöne Paragraph 9 HWG. Und Werbung für die Erkennung und Behandlung von Krankheiten ist grundsätzlich nur erlaubt, wenn sie auf der eigenen Wahrnehmung des Arztes am Patienten beruht. Also wenn beide persönlich vor Ort innerhalb der Praxis sind, ja. Fernbehandlungen unterliegen dabei strengen Einschränkungen. Werbung dafür ist nur zulässig, wenn die allgemein anerkannten fachlichen Standards existieren, nach denen ein persönlicher Kontakt nicht erforderlich ist. So, und da gibt's dann einen Kniff der Rechtsprechung, die sagen, ihr dürft damit werben, wenn es etablierte fachliche Standards gibt. Die gibt es aber nicht. Dementsprechend bedeutet das praktisch, Werbung für Videosprechstunden zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten sind immer rechtlich heikel und können faktisch unzulässig sein. Da gibt es zwar einzelne Lichtblicke inzwischen, dass es mal in Anlagen zum sogenannten Bundesmantelvertrag Ärzte die Pflicht gibt, auf Videosprechstunden hinzuweisen, aber richtig klar geregelt ist das Ganze nicht, was darf der Arzt, was darf er nicht. Und dann gibt's daneben noch berufsrechtliche Vorschriften für Ärzte. Ja, das macht's auch nicht einfacher. Und am Ende des Tages besteht, um es zusammenzufassen, große Unsicherheit bei Ärzten, bei Praxen, was sie nun machen dürfen. Und dann belassen sie es häufig beim schlichten Hinweis, wenn überhaupt, auf der Homepage. In Praxisräumen habe ich es persönlich noch nie gesehen. Weiß nicht, ihr vielleicht? Videosprechstunde? Wir bieten das an? Nein.
Nee.
Genau. Und insofern, es ist schwierig, häufig braucht es juristischen Rat und viele Ärzte haben dafür einfach gar keine Zeit neben dem allgemeinen Praxisalltag.
Vielen, vielen Dank, auch wenn das jetzt ein längerer Monolog war, aber das ist ja wirklich erstaunlich, dass die Stolperfallen da so hoch sind oder die rechtlichen Hürden auch so hoch. Hat der Gesetzgeber da einfach gepennt, sage ich mal, dass das noch nicht abgebaut wurde oder gibt es da irgendwie eine Begründung für?
Gute Frage. Ich denke, das hat verschiedene, da gibt es verschiedene Seiten einfach, die sich schlecht einigen können. Einerseits diejenigen, die wollen, dass die Entwicklung voranschreitet und gleichzeitig die, sage ich mal, eher Konservativen, die den Schutz des Patienten immer in den Mittelpunkt stellen und sagen, wir können das nicht zulassen, weil das Risiko, dass dem Patienten etwas zustößt, wenn Telemedizin eingesetzt wird an Punkten, wo es noch nicht zulässig ist, dann haben wir ein großes Problem. Und da scheiden sich einfach die Geister, was man darf und was man nicht darf. Und das geht natürlich alles nur schleppend voran. Und plus, es ist komplex. Ja. Wir müssen an ganz vielen rechtlichen Punkten ansetzen, um das zu beheben. Und da müssen alle mitspielen, um diesen Riesenberg zu bewältigen.
Interessant, interessant. Wir gehen ja nachher nochmal auf so einen kleinen Ausblicksteil ein. Da könnt ihr ja vielleicht nochmal mehr dazu sagen. Eine weitere rechtliche Neuerung gab es ja im September. Am 11. September hat der Europäische Gerichtshof eine wichtige Entscheidung zur Telemedizin getroffen. Vielleicht könnt ihr mir kurz erklären, worum es genau dabei ging.
Ja, das war tatsächlich ein sehr spannendes und sicher wichtiges Urteil. Dabei ging es also um zentrale Fragen der grenzüberschreitenden Telemedizin in der Europäischen Union. Das bedeutet, solche Ausgestaltungen der Telemedizin, in denen der Patient sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhält als der behandelnde Arzt, die also über eine Grenze hinweggehen. Und in dem Fall, den der EuGH zu entscheiden hatte, ging es um Folgendes. Er betraf die Zusammenarbeit einer österreichischen Zahnärztin mit einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Aligner-Therapien. Das sind diese Zahnschienen, die verwendet werden, um Zähne zu begradigen. Und die österreichische Zahnärztekammer war dabei der Ansicht, dass Ärzte in Österreich nicht mit ausländischen Unternehmen direkt bei der Patientenbehandlung kooperieren dürfen. Im Kern stellte sich dabei die Frage, welches Recht auf die telemedizinische Behandlung anzuwenden ist. In Betracht kommt einerseits das Recht des Patienten, dann würde das Bestimmungslandprinzip gelten, wie man das juristisch nennt, oder das Land des Dienstleisters, dann würde das Herkunftslandprinzip gelten, also das Land, in dem der Dienstleister sitzt.
Okay, verstanden. Und wie hat sich der oder was hat der EuGH entschieden?
Der EuGH hat vereinfacht gesagt, klargestellt, dass das Herkunftslandprinzip gilt. Das heißt, bei telemedizinischen Leistungen, die wirklich ausschließlich digital und ohne jeden physischen Kontakt erbracht werden, die Vorschriften des Landes anzuwenden sind, in denen der Anbieter, also der Arzt, niedergelassen ist. Und eben nicht das Land, in dem der Patient sitzt. Das Urteil gibt insofern eine gute Orientierung für alle Anbieter, die eben im grenzüberschreitenden Sachverhalt telemedizinisch unterwegs sind. Sobald aber, wie es hier in diesem Fall auch tatsächlich der Fall war, sobald physische Untersuchungen oder Behandlungen vor Ort stattfinden, dann handelt es sich laut EuGH nicht um Telemedizin. Dann können wir diese Entscheidung sozusagen gedanklich wieder ein Stück weit zur Seite schieben. Gibt's auch natürlich viele Ausführungen zu, aber erstmal diese Frage, welches Recht gilt bei Telemedizin? Tatsächlich das Recht des Herkunftslandes, das des Gesundheitsdienstleisters, des Arztes. Und das ist wirklich äußerst relevant. Also da haben, denke ich, viele Juristinnen und Juristen drauf gewartet, dass das endlich mal klargestellt wird, weil da eben viele europäische Richtlinien auch miteinander konfligiert haben.
Mhm. Welche Folgen hat jetzt die Entscheidung? Wie könnte es da weitergehen?
Tatsächlich ist es so, dass dieses Urteil für den Markt der Telemedizin in Europa eine deutlich höhere Rechtssicherheit bringen wird. Also insbesondere für diese reinen Telemedizin-Anwendungen, die eben vollständig digital erbracht werden. Konkret bedeutet das, dass Anbieter ihre digitalen Gesundheitsdienstleistungen künftig europaweit rechtssicher planen können, solange diese Leistungen eben ausschließlich aus der Ferne erbracht werden. Und das Herkunftslandsprinzip wird dadurch bestärkt, was heißt, dass regelmäßig die rechtlichen Regelungen des Landes gelten, in dem der Anbieter ansässig ist und eben nicht die des Landes, in dem sich der Patient befindet. Und dadurch entstehen für Anbieter weitreichende neue Chancen für digitale Gesundheitsplattformen und für innovative Geschäftsmodelle, die grenzüberschreitend agieren möchten. Und aufgrund der bislang streitigen Anwendung dieses Bestimmungslandsprinzips eben bislang zurückhaltend agiert haben. Für Anbieter bedeutet das dann auch, dass Kooperationen mit ausländischen Praxen oder Telemedizindienstleistern rechtssicher werden und nationale Einschränkungen, wie sie vor allem in Deutschland für die Leistungen, diese telemedizinischen Leistungen oder Mischformen bestehen, bleiben zwar bestehen, greifen aber eben je nach Ausgestaltung nicht für die rein digitalen Angebote, sodass sich da interessante Strukturierungsmöglichkeiten ergeben. Und diese Änderungen, die sich für Anbieter auf dem Markt ergeben, werden auch für Ärzte und Patienten spürbar werden. Aus Patientensicht wird nämlich der Zugang zu grenzüberschreitenden Gesundheitsleistung erleichtert und die Auswahl an verfügbaren Angeboten wird sich sicher erweitern. Das kann dazu beitragen, dass da auch Versorgungslücken geschlossen werden und die medizinische Versorgung damit insgesamt besser, schneller und flexibler gestaltet werden kann. Für Ärzte und aber auch für alle anderen reglementierenden Gesundheitsberufe ergeben sich damit auch neue Chancen, aber auch Herausforderungen. Sie müssen jetzt natürlich ihre bereits etablierten Geschäftsmodelle auf diese neuen rechtlichen Verhältnisse anpassen. Und gleichzeitig steigt natürlich auch der Wettbewerbsdruck, da der Markt jetzt transparenter und offener für ausländische Anbieter wird. Insgesamt dürfte diese Entscheidung die digitale Transformation des Gesundheitssektors deshalb nachhaltig stärken und eine gute Grundlage für weitere Innovationen und das Wachstum grenzüberschreitender Telemedizinplattformen bieten. Wie wir aber ja schon besprochen haben, bleibt diese Entscheidung auf rein digitale Behandlungen beschränkt. Außerdem ist auch zu beachten, dass nationale Besonderheiten, wie zum Beispiel die Erstattungsregelung oder die Versorgungsmodelle vor Ort, ihre Bedeutung behalten können und die volle Entfaltung des Potenzials der Telemedizin derzeit weiterhin begrenzen.
Ja, genau. Und volle Zustimmung, Kathi. Das bedeutet, dass es sich bei den künftig voraussichtlich wachsenden Angeboten maßgeblich um privatärztliche Behandlungen handeln dürfte oder solche auf Selbstzahlerbasis, wie man so schön sagt. Für die Leistungserbringung im System der GKV, der gesetzliche Krankenversicherung, werden Ärzte weiterhin nationale Zulassungen benötigen, um deutsche Patienten im Sinne einer Kassenleistung behandeln zu können. Also da wird es vermutlich noch etwas dauern.
Okay, wunderbar. Also ein sehr wichtiges Urteil, was hoffentlich mehr Rechtssicherheit bringt. Sehr spannend. Kommen wir zum letzten Part. Noch so ein kleiner Ausblick. Das klang jetzt ja zuletzt alles sehr positiv bei euch. Was denkt ihr? Steht denn der Durchbruch für die Telemedizin jetzt bevor?
Ja, ich möchte mal gerne weiter optimistisch bleiben. Man kann natürlich die ganze Zeit meckern und sagen, das geht alles zu langsam. Bin ich auch vorne an vorderster Front dabei. Aber ich denke, ein Durchbruch für die Telemedizin wird tatsächlich, also steht bevor, ist zwingend erforderlich. Das zeigen auch, wie ich meine, die aktuellen Entwicklungen in Deutschland. Die Telemedizin hat sich in den letzten Jahren wirklich von einer Nische zu einem, ja, nicht nur festen Bestandteil, sondern ich würde sagen fast überragenden Bestandteil entwickelt. Wenn man heutzutage auf Kongresse geht, sich Foren anguckt, egal wo, überall ist die Digitalisierung Kernthema. Und das ist gut und das ist wichtig so. Und wenn ich an 2016, hast du vorhin so schön gesagt, als ich hier gestartet bin, zurückdenke, da war Telemedizin noch etwas, wofür man so ein bisschen belächelt wurde, dass man sich dafür interessiert. Also von daher, wir haben jetzt die Videosprechstunden fest etabliert. Es gibt die EPA, über die natürlich viel gemeckert wird, die aber sicherlich auch ihren Beitrag bringen wird. Und KI, OP-Roboter, Wearables, Telemedizin-Plattform, you name it. Es gibt so viel. Es wird der Durchbruch kommen. Was man vielleicht ergänzend noch hinzufügen muss, ist, dass es natürlich auch viele Herausforderungen geben wird, etwa im Bereich Datenschutz. Qualitätsstandards sind da einzuhalten und man muss dann natürlich auch gewisse Defizite in der Bevölkerung überwinden, ja, oder vielleicht auch Vorbehalten entgegenwirken. Viele Menschen stehen dem natürlich kritisch, zu Recht kritisch gegenüber, aber ein bisschen offener ranzugehen. Und ich würde mir da weniger kleinteilige Regulatorik wünschen, ein bisschen mehr Mut zu Neuem, um hier schneller voranzukommen. Gleichzeitig weiß ich auch, wie komplex dieses Gesundheitssystem ist und dass eben Änderungen da nicht so schnell umzusetzen sind. Zugegebenermaßen würde ich mir auch etwas mehr Augenmaß in Sachen Datenschutz wünschen, den ich auch häufig als Hemmschuh empfinde, während Patienten und zum Teil auch Ärzte, habe ich gehört, sensible Daten bei ChatGPT und ähnlichen Formaten freigebig eingeben. Ein Datenschutzrechtler wird jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, bitte weniger Datenschutz, aber ich glaube, das ist teilweise ein bisschen ein wirklich arger Hemmschuh. Ja, und dann vielleicht noch ein Punkt, ich höre gar nicht auf, aber es gibt so viele Aspekte, die hineinspielen in die Entwicklung der Telemedizin in Deutschland, weltweit, aber jetzt mal auf Deutschland betrachtet. Wir können uns ja auch mal ein paar Zahlen vor Augen führen. 2030, ja, das sind noch noch nicht mal mehr 5 Jahre, eher 4 und ein Keks. 2030 werden wir nur noch 80% der ärztlichen Versorgung haben, die wir heute haben. Und man weiß, wie gut man, also wer noch Kassenpatient ist, der weiß, wie leicht oder auch schwierig das ist, überhaupt einen Facharzttermin oder auch Hausarzttermin zu bekommen, ne? Je nachdem, wo man lebt. Und wenn wir überlegen, 80% davon gibt es 2030 schon nur noch und 2040 sind es nur noch 74%. Also ein Viertel dieser Ärzte bricht weg. Das macht es nicht leicht. Und wenn man dann noch hinzudenkt, dass das dadurch stattfindet, dass Ärzte in den Ruhestand gehen, heute versorgen sie noch, morgen sind sie selbst Patient, dann verschärft das Ganze natürlich nochmal immens. Abschließend, um das nochmal anders zu sagen, es gibt gar keinen anderen Weg, als dass wir einen liberaleren Einsatz von Telemedizin zulassen. Und hier wird sich in den nächsten Jahren sicherlich noch wahnsinnig viel tun.
Sehr spannend. Wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei den Wünschen angekommen. Stichwort Datenschutz. Mal angenommen, wenn ihr die Weichen für die nächsten 5 Jahre stellen dürftet, was sollte denn aus eurer Sicht Priorität haben, damit es in Deutschland bei der Telemedizin vorangeht und damit Deutschland auch vielleicht den Anschluss international nicht verliert?
Ja, da gibt es sicher viele Aspekte, die da relevant sind. Zum einen denke ich, dass wir in Deutschland klare und verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Telemedizin brauchen. Momentan gibt es einfach sehr viele Unsicherheiten. Ärztinnen und Ärzte stehen oft vor verschiedenen Fragen, zum Beispiel, was sie digital tun dürfen, welche Anforderungen an diese eingesetzten Tools gestellt werden und natürlich nicht zuletzt, wie die Vergütung aussieht. Und wenn diese Fragen eindeutig geregelt sind, dann sinkt auch aus Leistungserbringersicht die Hemmschwelle, Telemedizin wirklich in die tägliche Praxis zu integrieren. Hinzu kommt aber auch, dass Telemedizin ohne eine stabile digitale Infrastruktur nicht flächendeckend etabliert werden kann. Es bringt deshalb wenig, über diese rechtlichen Bedingungen zu sprechen, wenn die Internetverbindung in vielen Regionen instabil ist oder Arztpraxen nicht die notwendige IT-Ausstattung haben. Hier muss deshalb, hier muss massiv investiert werden in sichere Netze, aber auch in die technische Unterstützung für Praxen und Kliniken. Und einen letzten Punkt würde ich da vielleicht noch hinzufügen. Kathleen, du hast es eben schon angedeutet. Wir dürfen natürlich bei all dem die Patientinnen und Patienten nicht aus den Augen verlieren. Die Telemedizin funktioniert nur, wenn sie verstanden und auch akzeptiert wird. Das heißt, wir brauchen digitale Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, also Aufklärung und niedrigschwellige Informationsangebote, damit da eben keine oder jedenfalls die Vorbehalte dort, wo sie nicht angebracht sind, auch gesenkt werden können. Die Menschen müssen einfach Vertrauen haben, dass ihre Daten sicher sind und dass die digitalen Konsultationen eine echte Alternative darstellen. Und ich würde sagen, wenn diese 3 Punkte, also diese Rechtssicherheit, die Infrastruktur und die digitale Kompetenz konsequent angegangen werden, dann hat Deutschland auch eine Chance, Telemedizin wirklich in die Fläche zu bringen und international nicht den Anschluss zu verlieren.
Ja, Kathi, insbesondere zum letzten Punkt möchte ich noch gerne ergänzen. Das fand ich super. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Vertrauen auch in die Patienten haben. Also du sagtest gerade, sie in die Lage versetzen, dass sie Telemedizin nutzen können und dem auch vertrauen. Ich denke, dass viele Patienten das heute auch schon sehr gut können, nur dass die gesetzlichen Regelungen, die wir haben, davon ausgehen, dass der Patient das überhaupt nicht kann. Und ich denke, Patienten wissen schon, ob sie mit ihrem Leiden eine telemedizinische Behandlung nutzen können oder ob sie lieber zur Arztpraxis oder ins Krankenhaus fahren. Aktuell fahren sie ins Krankenhaus, weil sie keinen Termin beim niedergelassenen Arzt bekommen. Okay, das schieben wir mal beiseite, diesen Gedanken, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, ich wäre Patientin und habe mir aus Versehen, ich koche gern und mittelmäßig, einen Finger abgeschnitten, dann nehme ich mir nicht mein iPad, um eine Videosprechstunde durchzuführen, sondern werde vermutlich ins Krankenhaus fahren oder mich fahren lassen. Das wird man schon hinbekommen. Und gleichzeitig wird es auch keinen Arzt geben, der telemedizinisch dafür oder wirbt, telemedizinisch Finger annähen zu können, ja? Also das ist völlig überspitzt, aber diese Angst, dass der Patient da völlig untergeht in der telemedizinischen Behandlung, weil etwas durchgeführt wird, was man da nicht durchführen kann, nach diesen anerkannten fachlichen Standards, ich sag's nochmal so schön, das Risiko sehe ich jetzt nicht so groß an. Und insofern wünsche ich mir auch mehr Vertrauen in die Ärzte, ja, bei der Erstellung unserer Regelungen. Sie werden mit ihrem immensen Fachwissen schon wissen, ob sie einen Patienten, den sie in der Videosprechstunde sehen und hören, ob sie den noch einbestellen wollen oder ihm das zumindest nahelegen oder nicht. Und ein pauschales Werbeverbot für Fernbehandlungen führt doch nur zu massiver Unkenntnis bei der Bevölkerung hinsichtlich dieser bestehenden Angebote. Viele wissen es bis heute nicht, dass das alles möglich ist. Und so entwickeln sich, wie vorhin auch schon einmal gesagt, die Standards auch nur sehr, sehr langsam, um dann wiederum legal dafür werben zu können. Naja, so.
Vielen Dank für den engagierten Vortrag. Ja, Amen, genau. Vielleicht als letzten Punkt, ich glaube, wir sind schon so ein bisschen über der Zeit, aber der interessiert mich auf jeden Fall. Was könnte denn Deutschland von anderen Ländern lernen? Sind da andere Länder vielleicht schon ein bisschen weiter als wir?
Ja, also ich denke, dass Deutschland von anderen Ländern vor allem lernen kann, wie wichtig ein pragmatischer Umgang mit Telemedizin auch sein kann. Bei uns ist es so, dass digitale Lösungen oft sehr lange diskutiert werden, regulatorisch hinterfragt werden und dann durch bürokratische Prozesse verlangsamt werden. Und da zeigt der Blick ins Ausland, dass es auch einfacher geht. Dort wird eben stärker auf klare und handhabbare Regeln gesetzt, die zwar Sicherheit gewährleisten, aber gleichzeitig den Zugang erleichtern. Und ich denke, dass ein weiterer Punkt ist, den wir uns abschauen könnten, die Normalisierung von Telemedizin. Hier ist es ja doch eher noch die Ausnahme, wie wir jetzt eigentlich auch schon an allem, was wir besprochen haben, gesehen haben, dass Telemedizin gebraucht wird. Und andernorts ist sie längst selbstverständlich und in die Regelversorgung integriert. Und davon, denke ich, können wir lernen, dass digitale Angebote nicht nebenher laufen sollten, sondern fest in die Strukturen wie die ärztliche Versorgung, die Krankenkassenabrechnung und in die Patientenkommunikation eingebunden sein müssen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich da ergänzen würde. Ich denke, dass sich auch ein Blick darauf lohnt, wie die Innovationen gefördert werden. In vielen Systemen werden neue digitale Anwendungen relativ schnell ausprobiert und erprobt. Und wenn sich dann eine Lösung etabliert, dann findet sie auch zügig den Weg in die Praxis. In Deutschland ist es eher so, dass wir dazu neigen, Innovationen sehr lange zu prüfen und zu bremsen, bevor sie überhaupt die Chance haben, in den Markt zu kommen. Da müssen Akteure natürlich auch immense Summen aus eigener Tasche zahlen, um diese Lösungen in ihre Praxis einzubinden. Und die Refinanzierung findet dann oft sehr spät oder eben gar nicht statt. Da können wir also lernen, mutiger zu sein, Innovationen kontrolliert zu testen und erfolgreiche Modelle dann aber auch konsequent auszurollen. Also kurz gesagt, weniger Bürokratie, mehr Pragmatismus und ein selbstverständlicher Umgang mit Telemedizin als Teil der Regelversorgung. Das sind die wichtigen Lektionen, die wir uns durchaus abschauen können.
Das sind doch mega Schlussworte. Vielen Dank, liebe Kathi. Auch dir natürlich, Kathleen, ganz, ganz vielen Dank. Das waren super spannende Ein- und Ausblicke, die ihr uns da gegeben habt. Ich habe noch eine kleine Empfehlung für unseren Videocast, nämlich Tech und Law TV. Den gibt's am 30.10. diesmal. Und wir haben spektakulär einen Gast, der auch gut zu diesem Thema passt. Es ist nämlich Dr. Jens Baas, der Chef der Techniker-Krankenkasse bei uns und spricht mit unseren Kolleginnen und Kollegen auch über das deutsche Gesundheitssystem, vielleicht auch über die Telemedizin. Wir werden sehen. Also da gern auch einschalten. Aber euch nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und bis ganz bald, hoffe ich.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.